So, guten Morgen oder guten Tag, vielleicht wäre richtig zu sagen jetzt. Ich möchte noch ein ganz kurzes Gebet mit euch sprechen zusammen. Unser wunderbarer Schöpfer, unser Gott, Jesus Christus, wir preisen dich, wir loben dich, wir danken dir noch einmal dafür, dass du alles für uns getan hast vor 2000 Jahren und immer noch tust in deinem Reich im Himmel. Wir danken dir dafür, wir bitten dich, dass du jetzt diese Predigt segnest, dass du mich führst und leitest, dass du mir die richtigen Worte schenkst und auch die richtigen Gedanken und dass du auch uns direkt ansprichst, unser Herz und auch unser Verstand öffnest, damit wir dich sehen, dich verstehen und auch dein Wort. Amen. So. Das Erste, was ich jetzt gemacht habe, das ist schon sozusagen eine eindeutig, was für ein Thema es sein wird. Ein Thema, Jesus Christus ist Gott. Wir haben jetzt gerade zu Jesus Christus gebetet. Das heißt, wir akzeptieren ihn als Gott. Denn nur zu Gott darf man beten, so wie wir das auch wissen. Und ja, das Thema der Predigt heißt auch, Jesus Christus ist Gott. Was denkt ihr? Ist das überhaupt sinnvoll, darüber zu predigen, darüber uns auszutauschen, Gedanken zu machen, in der Bibel zu forschen? Ich denke, die meisten werden von euch sagen, ja, auf jeden Fall. Und deswegen machen wir das auch. Warum ist es wichtig, zu wissen und zu glauben und richtig überzeugt zu sein, dass Jesus Gott ist, dass Jesus Schöpfer ist? Das ist nicht einfach so, sondern es ist sehr wichtig. Ja, es ist wichtig, weil unser ewiges Leben davon abhängt, ob wir glauben, ist Jesus Christus Gott oder nicht glauben, dass er Gott ist. Davon ist unser Leben, unser ewiges Leben abhängig. Da ich bin sehr überzeugt darüber. Und Jesus sagt auch ganz klar und deutlich in Johannes Evangelium, Kapitel 17, Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Ja, wenn wir Gott wirklich erkennen, dann fangen wir an zu glauben, dass er Gott ist, dass er Schöpfer ist. Dann akzeptieren wir Gott, als den Schöpfer, als den Herrn über alles. Und wir fangen an, Ehrfurcht zu empfinden gegenüber ihm. Wir fangen an, okay, natürlich die sich entschieden haben, natürlich, ihn so als Gott anzubeten. Wenn wir Hilfe brauchen, beten wir ihn an und bitten um Hilfe. Wir verehren ihn als Gott. Eine Frage, glauben wir, dass Jesus Christus einen göttlichen Namen hat oder einen menschlichen Namen? Und mit dem Namen meine ich hier natürlich keine Buchstaben, sondern das, was hinter dem Namen steht. Zum Beispiel Allmacht Gottes, Allgegenwart Gottes, Allwissenheit, Souveränität Gottes. Das steht alles hinter dem Namen Gottes, nicht nur Buchstaben. Und glauben wir, dass Jesus auch diesen Namen hat? Einen göttlichen Namen, nicht nur Jesus Christus, den menschlichen Namen. Ja, alle diese Fragen, sie sind sehr wichtig und auch berechtigt. Und wie ich schon sagte, auch davon hängt es unser ewiges Leben ab, wie wir diese Fragen beantworten. Ist Jesus Christus Gott oder nicht? Welchen Namen hat er? Ja, und leider sind manche religiöse Gruppen, die sich auch Christen nennen, die akzeptieren Jesus nicht als Gott, sondern sie haben aus Jesus einen Erzengel gemacht, einen Engel sozusagen. Das ist natürlich schade. Ist diese Lehre, dass Jesus der Erzengel ist, bei den Zeugen Jehovas, die ist richtig nur auf einige Bibelstellen sozusagen aufgebaut. Und einige Bibelstellen, da kann man eigentlich recht schnell widerlegen oder richtig interpretieren, richtig auslegen, und dann kracht die ganze Lehre von dem Erzengel Jesus oder Michael, ja, alles zusammen. Und warum ich jetzt gerade Zeugen Jehovas anspreche, ich denke, also ich hatte nur mit diesen Menschen zu tun, ein bisschen zu tun. Und ich denke, also wenn jemand so richtig versucht, mit auch anhand der Bibel zu beweisen, dass Jesus nicht Gott ist, dass Jesus nur ein Geschöpf ist, dass Jesus vielleicht nur ein Engel ist, egal ob er Erzengel ist oder nicht. Also wenn, dann sind das auf jeden Fall Zeugen Jehovas, die richtig zeigen können, und die hatten auch ungefähr 100 Jahre dafür Zeit, um diese Lehre zusammenzubasteln, obwohl diese Lehre auch ganz schnell zusammenbrechen kann, wie ich schon sagte. Und das natürlich, wenn wir nicht genau die ganzen Bibelstellen wissen und nicht mit diesen Bibelstellen auch richtig umgehen können, dann können auch diese Zeugen Jehovas uns richtig in die Ecke drängen und richtig sozusagen zu zeigen, also guck, ganz klar, Jesus ist nicht der Gott, also was kannst du noch sagen? Also wenn wir die ganzen Bibelstellen nicht wissen und nicht genau wissen, wie wir mit diesen Bibelstellen auch den Zeugen Jehovas ganz klar sagen können, also hier, guck, ganz klar, er ist Gott. Und natürlich gibt es auch andere religiöse Gruppen, die will ich jetzt nicht alle nennen. So, fangen wir an mit der ersten Bibelstelle. Also der Apostel Johannes sagt uns etwas auch Wichtiges über den Namen Jesus, den Namen, der Sohn Gottes hat. Auch etwas Wichtiges. 1. Johannes 5, von Vers 10 bis 13. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also der Vers 4 ist für mich jetzt entscheidend, sozusagen, weil hier sagt Johannes, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also wir sollen an den Namen des Sohnes Gottes glauben. Und dann kommt die Frage, welchen Namen hat er? Einen menschlichen oder auch einen Namen, der Gott trägt? Ich denke, das ist der entscheidende Punkt. Ja, und dass Jesus einen göttlichen Namen trägt, das möchte ich auch in meiner Predigt jetzt ganz klar und deutlich zeigen. Ja, zum Beispiel habe ich auch versucht, den Zeugen Jehovas auch richtig eine Bibelstelle zu zeigen. Bevor ich natürlich diese Bibelstelle gelesen habe, habe ich natürlich bestimmte Fragen gestellt, damit sie nicht zurückweichen können. Habe ich gefragt auch, also wenn ihr den Vater von Jesus Christus ehren, wenn ihr diesen Vater ehrt, was macht ihr? Dann zähle ich auf, oder sie zählen das auf. Also wir beten den Jehova an, wir verehren ihn als Gott, als Schöpfer und so weiter. Ich habe natürlich mitgeholfen, so. Also richtig Gott und so, richtig Schöpfer. Ja, okay, dann lesen wir jetzt Johannes Evangelium 14, 13 bis 14. Dann haben wir das gelesen und dort sagt Jesus zum Beispiel den Jüngern, Moment, jetzt habe ich irgendwie übersprungen. Ah ja, ist schon richtig. Johannes 5, 22 bis 23. Dort spricht Jesus mit seinen Jüngern und sagt etwas ihnen. Vielleicht nicht nur mit Jüngern, sondern auch mit den Pharisäern und mit anderen Menschen. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also ich habe sozusagen das Wort wie unterstrichen und immer wieder darauf geritten, sozusagen bei der Diskussion mit Sven Jovis. Also für mich ist das persönlich auch sehr entscheidend, das Wort wie sie den Vater ehren. Und wenn sie den Vater ehren als Gott, als den Schöpfer und beten ihn an, dann sollen ja auch Jesus genauso ehren wie Gott den Vater. Das ist eine Bibelstelle, die mir ganz klar zeigt, dass ich Jesus, meinen Erretter, den Sohn Gottes, genauso ehren soll wie seinen Vater. Ja. Und der Sohn Gottes möchte, dass wir auch ihn ehren, so wie seinen Vater, denn das ist der Wille Gottes. Und in 1. Evangelium Johannes 14, 13. bis 14. Vers, hier sagt auch Jesus, dass die Jünger zu ihm beten sollen. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Also diese Stelle ist für mich auch ganz klar. Hier sagt Jesus selber, dass die Jünger, hier sagt er natürlich nicht, also wenn ich weggehe, dann sollt ihr mich bitten. Aber auf jeden Fall bin ich mir ganz sicher, dass hier er auch gemeint hat, dass sie auch ihn anbieten sollen. Denn später werden wir auch ganz klar wissen, dass die Jungen das auch getan haben und auch die ersten Christen. Und da, wie ich schon sagte, dass wir Menschen nur Gott anbieten können und dürfen und auch ihn um Hilfe, um Rat bieten sollen, deswegen dürfen wir nur Gott anbieten. Und wenn wir Jesus anbieten, zu ihm beten, dann akzeptieren wir ihn als Gott. Ja, wenn diese beiden Bibelstellen nicht ausreichen, einigen, dass Jesus Gott ist, dass wir ihn als Gott akzeptieren sollen und auch zu ihm beten sollen, dann gibt es natürlich viel deutlichere Bibelstellen. In 1. Johannes zum Beispiel, 1. Johannesbrief 5, 13 bis 15. Ja, hier schreibt Johannes der Apostel den Gläubigen: Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, also zu Sohn Gottes natürlich, ja, der Bezug ist auf den Sohn Gottes, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbeten haben, das wir von ihm erbeten haben. Ich weiß jetzt nicht, welches Jahr das war, als Johannes diesen Brief geschrieben hat. Auf jeden Fall war das nach der Auferstehung Jesu Christi, nachdem Jesus gen Himmel gefahren ist, einige Jahre später. Und hier spricht er auch von dem erhöhten Jesus sozusagen und den ersten Christen, dass ja. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört. Also Jesus hört uns, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und eine klare Botschaft, wenn wir Jesus um etwas bitten, dann hört er uns. Und gleichzeitig gibt es noch einen Beweis, wenn wir zum Beispiel, oder damals diese Christen, die lebten nicht an einem Ort zum Beispiel, und auch besonders jetzt auf der ganzen Erde leben Christen und beten vielleicht auch jetzt gleichzeitig Jesus an. Und dieser Jesus gleichzeitig hört alle diese Gebete, alle diese Menschen. Das ist der, sozusagen der zweite Beweis, dass er Gott ist. Denn ja, nur Gott kann allgegenwärtig sein durch seinen Geist. Nur Gott kann alle Gebete gleichzeitig hören und alle Menschen gleichzeitig verstehen und hören. Das ist sozusagen der zweite Beweis, dass er Gott ist. Und auch Paulus berichtet uns, dass die ersten Christen Gott, Jesus angebetet haben. Das ist in 1. Korinther 1, von Vers 1 bis 2. Paulus, berufener Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Also hier ganz klar, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Anrufen verstehe ich natürlich, ja, im Gebet anrufen. Denn wenn Jesus hier nicht leiblich ist, wie kann ich ihn anrufen? Oder mit Smartphone oder Telefon? Denn anrufen, ganz klar, damals war das Anrufen, jemanden anrufen, natürlich bezieht es sich auf jemanden, den man nicht sieht. Das ist ganz klar ein Gebet. Und auch Paulus berichtet selber, dass er selber zu Jesus gebetet hat, um Hilfe. Da ist in 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 7 bis 9. Hier eine Geschichte. Ja, wir wissen, dass er viele Offenbarungen von Jesus bekommen hat. Und dann schreibt er auch, auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarungen. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Also ablassen möge natürlich dieser Satanengel. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meine Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Also hier ist ein bisschen nicht ganz klar. Hier sagt er nicht direkt, okay, ich habe zu Jesus Christus gebetet. Da müssen wir ein bisschen mit unser Gehirn sozusagen einschalten. Das habe ich auch gemacht gestern. Also hier sagt Paulus, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Nein, das sagt er. Das sagt derjenige, zu dem Paulus gebetet hat. So. Der Herr sagte, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und dann sagt Paulus, wessen Kraft das war. Die Kraft Christi. Also ich habe das sozusagen zusammengetan, diese beiden Aussagen. Und aus diesem Zusammenhang sehe ich ganz klar, er hat zu Jesu Christi gebetet. So, dann kommt eine klare Stelle im ersten Kapitel Johannesevangelium. Das ist vielleicht die klarste oder die umstrittensten, kann man auch sagen. Da versuchen diese Skeptiker oder auch Zeugen Jehovas und viele andere, die nicht glauben, dass Jesus Gott ist, natürlich mit griechischer Grammatik und mit Artikel davor oder nicht davor. Das gibt so richtig viele Diskussionen. Aber wenn diese Lehre, dass Jesus Erzengel Gottes ist, dass er Schöpfung ist, überhaupt nicht in der Bibel zu sehen ist, dann ist diese hier Diskussion, dass er an dieser Stelle nicht als Gott bezeichnet wird, im Griechischen, dann ist das irgendwie ja, unnötig. Also Johannes 1, 1 bis 3. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Also Vers 3. Alles wurde durch dasselbe. Also dasselbe bezieht sich auf das Wort, ja? Durch dasselbe Wort, was Gott war, wurde alles wurde durch dasselbe, also alles. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Also wenn Jesus erschaffen wurde durch Gott, ja, wenn er auch eine Schöpfung ist, dann heißt das, entweder hat er sich selber erschaffen oder hier stimmt etwas mit dem Vers 3 nicht. Also hier steht, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, nicht eines. Also Jesus ist eines, er konnte nicht einfach so entstehen. Das ist ganz klar für mich. Ich habe übrigens diese Bibelstelle eigentlich gar nicht als Argument den Zeugen Jehovas gezeigt, denn ich wusste ganz klar, dass sie versuchen, Grammatik und so, ach, egal. Es gibt genug andere ganz klare und deutliche Bibelstellen, die ganz klar zeigen und sagen, zum Beispiel die nächste Bibelstelle, dass Gott, dass Jesus Gott ist. Und deswegen. Also 1. Johannes 5, 20. Ich denke, deutlicher kann man nicht mehr sagen, dass Jesus Gott ist. 1. Johannes 5, 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Punkt. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also hier ist für mich ganz klar, Sohn Jesus Christus, Punkt, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Natürlich haben wir auch diskutiert und die haben gesagt, also im Griechischen stand das irgendwie in der Interlinear-Übersetzung Sohn Gottes, also das letzte Wort Gottes. Siehst du, das letzte Wort Gottes, deswegen bezieht sich auf Gott, ja, dieser wahrhaftige Gott. Dann habe ich eine andere Bibelstelle, ich denke die nächste, zitiert und das war das gleiche sozusagen, das gleiche Prinzip. Da stand etwas, dann hat er gesagt, okay, das muss nicht jedes Mal so sein. Okay, das war ganz klar. Okay, Johannes 20, 26 bis 29. Hier sagt sogar der ungläubige Thomas, dass Jesus sein Herr und Gott ist. Hier bekennt er das, in diesem Abschnitt hat er das entweder begriffen, gesehen, verstanden oder ist ihm ein Licht aufgegangen, dem ungläubigen Thomas. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren. Und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Also hier ganz klar, wenn Thomas das gesagt hat, zu einem Menschen, besonders zu Jesus, ja, meine Meinung würde Jesus auf jeden Fall sagen, also ich höre jetzt auf, mich Gott zu nennen, ja, das ist Gotteslästerung. Nein, der tadelt ihn nicht, der korrigiert ihn nicht, sondern umgekehrt, er sagt, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Ich denke, das bezieht sich auf wie auf Herr und so auch auf Gott. Du hast mich gesehen, deswegen glaubst du, dass ich Herr und Gott bin. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Also wir haben den Auferstandenen Jesus Christus nicht gesehen, aber trotzdem glauben wir, dass er Herr ist und Gott ist. Aus seinem Wort, denn das Wort ist lebendig und kräftig. Und deswegen können wir das glauben. So, und Apostel Petrus schreibt auch, dass Jesus Gott ist. 2. Petrus 1,1. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Also hier sagt er, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Ja, ich habe auch sozusagen einen Kommentar gelesen von einem, der Ahnung hat vom Griechischen. Und er sagte, dass hier irgendwie kein Artikel steht vor Gott, Gottes und Retters, deswegen muss das irgendwie zusammenkommen, sozusagen. Dass das, ja. Aber er sagt ganz klar, dass man nicht anders verstehen kann durch Zusammensetzung des Satzes oder so, auf jeden Fall. Und nicht nur er, sondern auch alle anderen, die richtig viel Ahnung haben vom Griechischen, die sagen ganz klar hier, klare Botschaft, dass Jesus Gott ist und Retter. Und auch Paulus sagt das in Titus 2, von Vers 11 bis 13. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in den jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Also wir erwarten Jesus Christus, nicht seinen Vater, richtig? So wie das in der Bibel. Ich habe nie irgendwie in der Bibel gelesen, wir sehen, dass der Vater kommt auf diese Erde, sondern ich habe immer wieder gelesen, Jesus Christus kommt auf diese Erde, ganz klar, viele Bibelstellen. Und hier lesen wir, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Also wenn Jesus Christus kommt und derjenige, der kommt, ist der große Gott und Retter, dann ist es ganz klar, Jesus Christus, Gott und Retter. Und Rettern. Es gibt natürlich viele andere Bibelstellen, die ich jetzt nicht vorlesen wollte, weil ich nicht so viel Zeit habe, die entweder, also ich auch im Neuen Testament, die entweder noch einige Bibelstellen, ich denke mindestens 6, 7, vielleicht einige mehr, die ich natürlich gefunden habe, die ganz klar sagen, dass Jesus Gott ist. Und es gibt noch viel mehr Bibelstellen, die sich auf den Alten Testament beziehen und sozusagen der Vergleich ist. Also wird zitiert zum Beispiel, Jesus ist der und der, und dann Verweis auf den Alten Testament, und dort wird es über Gott gesprochen oder über Gott erzählt oder, ja, oder dieser Vergleich, ich bin der Erste und der Letzte, das sagt Jesus zum Beispiel in der Offenbarung. Und so nennt sich auch der im Alten Testament Gott. Ja. Und solche ähnliche Bibelstellen sind es viele, viele. Ich will jetzt nicht alle vorlesen, hatte ich auch nicht vor. Aber wenn das wirklich so ist, und das ist so, dass Jesus Gott ist, dann ist das vielleicht gleichzeitig erschreckender und gleichzeitig wunderbarer und unbegreiflicher und verständlicher für uns Menschen, dass dieser Gott, der Gott ist, der Schöpfer ist, Mensch wurde und nicht nur Mensch wurde, sondern 33 Jahre mit uns Menschen hier leben musste, mit uns, mit Sündern, und nicht nur das, sondern er hat sogar seinen Jungen die Füße gewaschen, dieser heilige Gott, den niemand sehen kann und der niemand verstehen kann, nicht begreifen kann mit unserem Gehirn. Und nicht nur das, Elmar hat schon im Abendmahl schon deutlich genug gesagt. Und auch dieser Gott, der wurde Fleisch, der liebt die schrecklichsten Schmerzen, die man eigentlich nicht vorstellen kann. Nur weil er uns liebt, nur weil er uns das ewige Leben schenken wollte, nur weil er seine Herrlichkeit mit uns teilen wollte, wenn wir das irgendwie zusammenbringen in unserem Gehirn und in unserem Herzen, dass dieser heilige Gott, der über alles ist, über alle ist, der wurde ganz klein, der wurde ein Geschöpf, ein Mensch, und mit diesen Menschen sind richtig schlecht umgegangen. Und es gibt auch eine kurze Geschichte, die diese Wahrheit ungefähr verdeutlicht, ja, was das eigentlich ist, was Jesus für uns Menschen getan hat, obwohl er das nicht machen musste. Trotzdem hat er sich dafür entschieden. Eine kurze Geschichte, die das deutlich macht. Diese Geschichte heißt Der opferbereite kleine Bruder. So, ein Mädchen von 8 Jahren hat eine schwere Krankheit. Sie braucht dringend Blut. Das Problem dabei ist, dass sie eine sehr seltene Blutgruppe hat und ihr Blut einige Besonderheiten aufweist. Es wird sehr schwierig, solches Blut zu finden. Aber sie hat einen Bruder, der ist 5 Jahre alt und der hatte genau dieselbe Blutgruppe und dieselben Besonderheiten im Blut. Er sollte gefragt werden, ob er für seine Schwester Blut spenden würde. Es war nicht ganz einfach, dem Kleinen zu erklären, was eine Bluttransfusion ist. Schließlich fragte der Arzt, ob er bereit sei, sein Blut zu geben, damit seine Schwester, die so schwer krank ist, leben kann. Mit großen Augen schaute der Junge den Arzt an. Der kleine Kerl zögerte. Er schien nicht zu wollen. Er war ganz aufgeregt. Noch einmal erklärte der Arzt, wie dringend die Schwester das Blut bräuchte. Dann sagte der Junge, gut, für meine Schwester gebe ich's. Kurze Zeit später saßen beide Kinder in einem Raum voller Apparate. Das Mädchen blass und krank, der Junge kräftig und gesund. Keines der Kinder sprach ein Wort. Als der kleine Junge tapfer seinen Ärmel hochkrempelte, lächelte er seine Schwester an. Dann pickste die Krankenschwester die Nadel in seinen Arm. Sein Gesicht wurde ganz ernst. Er sah, wie sein Blut in den Beutel floss. Als er fertig war, kam der Doktor und zog die Nadel heraus. Der Junge schaute ihn an und sagte zitternd, »Doktor, wann sterbe ich?« In dem Moment wusste der Doktor, warum der kleine Kerl so gezögert hatte. Er hatte geglaubt, dass er all sein Blut für seine Schwester geben muss. In einem sehr kurzen Augenblick hatte er eine sehr schwere Entscheidung getroffen. Der Arzt erklärte ihm, dass er nicht sterben müsse. Ja, und Jesus hat dieselbe Entscheidung getroffen. Und er musste sterben. Das ist der entscheidende Grund, warum Gott Mensch wurde. Und Jesus selbst sagte es so. Ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Wir wissen nicht, ob Jesus gezögert hat im Himmel, als vielleicht sein Vater ihm das anbot, was er getan hat auf Golgatha. Wir wissen das nicht, aber wir wissen ganz genau, dass er gekommen ist, dass er sich entschieden hat. Und er, derjenige, der alles erschaffen hat, auch uns Menschen, der Schöpfer Gott, Jesus Christus wurde Mensch. Er ist zu uns gekommen, ganz klein geworden als Mensch und ließ sich auf dem Kreuz kreuzigen und vergoss sein Blut, damit wir seine Herrlichkeit sehen, damit wir in seiner Herrlichkeit ewig leben, mit ihm Gemeinschaft haben. Und all diese wunderbaren Segnungen, die wir eigentlich nicht begreifen können, die in Jesus Christus sind, die für uns bereit sind, alles genießen können. Dafür wurde Gott Jesus Christus Mensch und kam zu uns. Lass uns noch ganz kurz im Danken dafür. Jesus Christus, du bist Schöpfer, du bist Gott. Wir haben jetzt gerade gesehen in deinem Wort, dass du das bist. Es gibt noch viele andere Bibelstellen, die das unterstreichen oder deutlich machen, dass du derjenige, der die ganze Erde erschaffen hast. Du bist derjenige, der dein Volk, die Hebräer herausgerufen hat aus den anderen Nationen. Und du bist derjenige, der kommen wird mit all deiner Herrlichkeit, höchstwahrscheinlich natürlich auch mit deiner Gottheit. Und alle werden dich sehen und alle werden sich niederknien vor dir und bekennen zur Ehre des Vaters, deines Vaters, dass du der Herr bist. Und ich verstehe es so, dass das bedeutet, dass Herr, Herr über alles. Und das bedeutet auch gleichzeitig, du bist der Schöpfer und Gott, denn nur Gott kann der Herr über alles sein. Und wir erwarten dich, wir warten auf dich, Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns immer wieder hilfst, uns Menschen und besonders deinen Kindern dir nachzufolgen und dich, ja, mit dich zu erwarten. Amen.
Danke, Sergej. Dann jetzt noch die herzliche Einladung zu den Bibelstunden und zum gemeinsamen Essen anschließend. Amen. Thank you.